Wenn wir wollen würden, dass die Frau länger im Erwerbsleben bleibt und länger einzahlt in die AHV, dann müssten wir eigentlich das Rentenalter für die Männer hochsetzen. Wenn wir jetzt das Rentenalter für die Frauen gleichsetzen, dann besteht die Gefahr, dass es eigentlich kontraproduktiv sein könnte, indem dann die Renteneinbuße noch größer wird.
Soziales Sicherheitsnetz in der Schweiz. Ist es sozial und ist es noch sicher? Breakdown, der Polit-Podcast mit Hannes und Linus.
Herzlich willkommen zur 7. Folge von Breakdown. Ich bin Hannes Platter, Geschäftsführer vom Luzerner Forum und Politikwissenschaftler.
Ich bin Linus Bürgi, ich arbeite beim Radio Dreifach in der Geschäftsleitung und ich habe einen Bachelor in Volkswirtschaft. In Bundesbern, in der Politik, wird im Moment viel über die Reform der beruflichen Vorsorge geredet. Wir haben hier im Podcast schon mal über die Reform eigentlich von der Pensionskasse geredet. Dort ist es aber mehr um einen allgemeinen Überblick über die Funktionsweise von der sogenannten zweiten Säule und über den Inhalt von dieser Reform gegangen. Falls euch das interessiert, die Folge kann man nach wie vor überall, wo es diesen Podcast da gibt, nachhören. Heute reden wir nochmal über die Reform der zweiten Säule und zwar mit einem besonderen Fokus auf die Frauen. Aber Hannes, warum sollten wir denn überhaupt einen speziellen Fokus auf die Frauen richten?
Wenn man die Zahlen zur zweiten Säule anschaut, dann gibt es doch einige krasse Unterschiede. Schauen wir mal den sogenannten Pension Gap an. Der misst, wie gross die Unterschiede bei den Renten zwischen Männern und Frauen sind. Die letzten Zahlen haben wir von 2016. Insgesamt kommen die Frauen 36% weniger Rente ausgezahlt über als die Männer. Wenn wir das ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir, dass in der AHV der Unterschied recht klein ist. Die Frauen kommen nur 2,7% weniger über als die Männer. In der zweiten Säule ist der Unterschied krass. Frauen können mit 63% weniger Renten ausgezahlt über als Männer. Und in der dritten Säule ist der Unterschied auch noch krass, aber ein bisschen weniger. Frauen können mit dort 54% weniger Renten über als Männer. Übrigens nur der Hinweis, fast ein Viertel der Frauen haben gar keine zweite Säule. So zumindest die Zahlen von 2017.
Woher kommen die Unterschiede? Sind die Unterschiede ein Problem? Und wie könnten die Unterschiede verkleinert werden? Über das reden wir in dieser Folge.
Breakdown. Sozialpolitik mit Hannes, Linus und
der Dr. Svenja Schmidt, eine langjährige Kennerin der Versicherungsbranche und besonders der beruflichen Vorsorge. Sie war unter anderem Geschäftsführerin von zwei Stiftungen bei der Swisscanto und Leiterin der Abteilung Vorsorge bei der Profond Vorsorgeeinrichtung. Aktuell ist sie als Verwaltungsrätin und Vorstandsmitglied von verschiedenen Organisationen tätig. Sie besitzt ein Doktorat und Diplom in Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie. Herzlich willkommen, Svenja.
Vielen Dank.
Svenja, findest du das eigentlich okay, dass Frauen 63% weniger Renten aus der beruflichen Vorsorge bekommen als Männer?
Das ist der Preis der Liebe.
Oh.
Ich rede in meinem privaten Umfeld ja gerne über die Altersvorsorge. Das ist ein super Partythema. Und ich kann es mir dann jeweils nicht verkneifen, diejenigen Frauen, die zu Hause bleiben oder vermehrt zu Hause bleiben, um sich um Kinder oder pflegebedürftige Angehörige zu kümmern, zu fragen, ob ihnen denn bewusst ist, was ihr das an Lohn kostet, an Altersvorsorge kostet. Und mir wird dann gern entgegnet, dass es doch okay sein müsse, wenn man Dinge aus Liebe tut.
Ei, ei, ei.
Das ist immer der Moment, wo ich mir wünsche, dass keiner meiner Arbeitgeber je rausfindet, wie sehr ich meinen Job lieb. Weil nach der Logik würde ich dann ja keinen Lohn mehr dafür bekommen.
Du bist schon mitten in den Gründen. Also was so die
bisschen.
Gründe sind. Liebe ist einer, oder?
So ein bisschen, ja. Nein, wenn du mich fragst, was ich davon halte, ist es so, die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung sind Frauen. Und wenn die Mehrheit im Alter so viel schlechter gestellt ist, finde ich das erstmal per se einfach komisch. Wenn es um Unterschiede zwischen Mann und Frau geht, dann haben wir in der Bundesverfassung ganz am Anfang, ganz weit vorne in Artikel 8, eigentlich die Grundregelung, dass Männer und Frauen gleichgestellt, gleichwertig zu behandeln sind. Wenn wir das jetzt nicht hinbekommen, dann stellt sich natürlich die Frage, nehmen wir unsere Bundesverfassung nicht ernst? Oder sind wir bereits bei Artikel 8 so weit, dass wir das schon gesellschaftlich nicht mehr umgesetzt bekommen? Und beides, würde ich meinen, wäre gesellschaftlich ein ziemliches Armutszeugnis. Wenn wir aber gucken, was löst denn eigentlich aus? Also was hat es für Implikationen?
Genau. Oder was wären auch Gründe, die dazu führen?
Komme ich gleich zu?
Mach doch mehr noch. Zu Implikationen zuerst. Also führ du mich.
Implikationen. Nein. wenn man überlegt, mein Großvater hätte jetzt diese 1000 Franken Rente aus der beruflichen Vorsorge, dann wären das bei 63% Unterschied nur 370 Franken für meine Großmutter. Das heißt, sie wäre sehr stark abhängig, finanziell abhängig von meinem Großvater, aber auch vom Rest der Familie. Mhm. Das führt zu einem sehr abhängigen Geschlechterverhältnis und auch zu sehr unmündig abhängigen Bürgern. Das finde ich speziell. Mhm. Und wir sehen auch, dass diejenigen, die neben der AHV-Rente Ergänzungsleistungen beziehen, zu 70% Frauen sind. Und auch das ist für uns als Gesellschaft natürlich zum einen monetär nicht gut und zum anderen ist es aber gewissermaßen eine nachgelagerte Verstaatlichung von Familienarbeit. Und das finde ich sehr schräg.
Wir haben jetzt schon ein bisschen die Implikationen angesprochen. Du hast vorher auch kurz Gründe angesprochen. Die Liebe als Grund. Aber also die Liebe, das heisst in dem Fall so ein gesellschaftliches Paradigma. Frauen bleiben eher daheim, schauen zu den Kindern, haben aus dem Grund heraus nachher quasi tiefere Löhne und eine tiefere Pensionskasse.
Das Spannende an diesem 63% Lohnunterschied ist ja, dass eigentlich die Großmutter nur 250% bekommt. Weil bei Verheirateten ist diese Rentendifferenz sogar bei 75%. Dafür ist sie bei alleinstehenden Kinderlosen nur bei 0,9%. Das heißt, die Großtante, die ihr Leben lang nie geheiratet hat, keine Kinder bekommen hat, bei der ist die Rente 991 Franken im Vergleich zu Großvaters 1000. Also es hat ganz, ganz klar mit dem Familienstand zu tun. Der Bundesrat hat dazu 2019 gesagt, dass dieser Gender Pension Gap im übertragenen Sinne, also diese Rentendifferenz zwischen den Geschlechtern, dass die eindeutig damit zu tun hat, beziehungsweise abhängig ist vom Ausmaß der Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt. Das ist jetzt nicht überraschend und auch nicht Rocket Science, weil die Grundidee der zweiten Säule ist ja, Erwerb und Lohn aus Erwerb wird entsprechend versichert, wird Altersvorsorge daraus generiert. Das heißt, die drei Elemente, die wir haben, die die Rente nachher bestimmen, ist zum einen das Lohnniveau, es ist die Erwerbsbeteiligung, also wie viele Jahre meines Lebens war ich tatsächlich erwerbstätig. Und es ist die Beschäftigungsquote, also in welchem Ausmaß war ich erwerbstätig, in welchem Pensum. Das ist per se erstmal völlig geschlechtsneutral bis hierhin, aber dann holt uns eben unsere gelebte Wirklichkeit ein und da meine ich diejenige unserer Gesellschaft. Wir zahlen Frauen heute immer noch tiefere Löhne. Das ist ein Fakt, wir haben Lohngleichheit bisher noch nicht erreicht und die Verantwortung dafür wälzen wir im Moment immer noch gern auf die Frauen ab, indem wir sagen, naja, die sollen halt besser verhandeln. Das geht für mich immer deswegen nicht so ganz auf, weil wir ja sehr feste Geschlechtsstereotype haben und die gerade hier in der Schweiz auch wirklich streng bestrafen. Also eine Frau, die genauso hart verhandeln würde wie ein Mann, würde als sehr unsympathisch und sehr bossy wahrgenommen und würde unter Umständen gar nicht eingestellt. Ich höre denn von Männern immer gerne, ja, das darf man dann halt nicht so eng sehen, darf man sich von diesen Geschlechtsstereotypen nicht irgendwie einschränken lassen. Den Männern empfehle ich immer gerne, sich mal eine Woche lang die Fingernägel zu lackieren und damit ins Büro zu gehen. Ist eine minimale Intervention, aber man spürt, wie sich's anfühlt. Also für einen selber und auch die Reaktionen, die man darauf erhält und die man dann aushalten muss. Wir haben außerdem ja die Situation, dass Männer und Frauen in so eine Gehaltsverhandlung mit ganz unterschiedlichen Zielen gehen bzw. gehen müssen. Der Mann hat im Hinterkopf, ich brauche oder ich will möglichst viel Lohn, um meine Familie zu versorgen. Und die Frau hat im Hinterkopf, ich muss Familie und Beruf vereinen können. Das heißt, für die ist ein Verhandlungserfolg allenfalls flexible Arbeitszeiten und der Lohn schon gar nicht mehr so wichtig. Und was wir außerdem sehen, ist, dass die Wertschätzung für Berufe sehr, sehr unterschiedlich ist. Also das Lohnniveau und die Beteiligung von Frauen in den entsprechenden Berufsgruppen sind indirekt proportional. Mhm. Und auch das führt natürlich zu Unterschieden nachher bei den Löhnen.
Aber das heisst, also das Problem kommt quasi aus einer gesellschaftspolitischen Dimension, aus den Geschlechterstereotypen raus.
Ja.
Wenn man das Problem angehen will, kann man das dann bei der beruflichen Vorsorge lösen, bei den Versicherungswerken? Oder ist das nicht einfach ein Problem, das man auf gesellschaftspolitischer Ebene muss angehen?
Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie man es anschaut und da wird ja sehr unterschiedlich diskutiert. Man kann zum einen sagen, man schaut es aus dem Ecken Kompensation an. Da gibt es ja verschiedene Ideen mit irgendwelchen Betreuungsgutschriften etc., wo es den Ansatz gibt, ob man das nicht ausdehnen sollte oder müsste auf die berufliche Vorsorge. Es gibt zweitens den Ansatz, dass man sagt, es geht über Partizipation. Das heißt, wir müssten eigentlich die Grundlagen dafür schaffen, dass Frauen mehr am Erwerbsleben teilnehmen können. Mein persönlicher Favorit ist die Partizipation und zwar aus vier Gründen. Zum einen betreiben wir heute eine unglaubliche volkswirtschaftliche Verschwendung von Ausbildungsinvestitionen. Wir bilden Frauen gut aus und schicken sie dann nach Hause zu Kinder und Küche. Und eine Frau betreut im Schnitt 1,2 Kinder. Das ist überhaupt nicht effizient. Wir haben zweitens das Thema, dass wir eine demografische Entwicklung haben, die uns immer mehr in Richtung von einem noch stärkeren Fachkräftemangel führt. Wir sind also sehr angewiesen darauf, dass wir die Kapazitäten und Ressourcen, die wir haben für den Arbeitsmarkt, dass wir die auch zugänglich machen und nutzen. Wir haben außerdem das Thema Unterbeschäftigung. Wir haben heute 10% Erwerbstätige, die eigentlich gerne mehr arbeiten würden. 70% davon sind Frauen, alles sind Mütter. Das heißt, die stehen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Also an der Stelle hätten wir eigentlich ein großes gesellschaftliches Interesse, dass wir mehr Partizipation hinbekommen. Und jetzt mit dem neuen Scheidungsrecht ist es spätestens Zeit, dass Romantik so ein Stück weit abgelöst wird von Arbeitsmarktfähigkeit. Wir haben neu mit dem Scheidungsrecht nämlich die Idee des Clean Break. Das heißt, nach der Scheidung ist wirklich jeder für seinen Unterhalt selbst verantwortlich, unabhängig vom Alter und spätestens, wenn die Kinder 16 sind, in einem Pensum von 100%. Wir haben aber nicht die Strukturen geschaffen, um das zu ermöglichen. Wir haben vor allem auch in den Köpfen noch gar nicht verankert, dass es dieses Versorgermodell in der Form nicht mehr gibt. Das heißt, wenn Frauen dieses erhöhte Scheidungsrisiko, was sie neuerdings haben und auch sehr einseitig die Frauen tragen, wenn sie sich davor wappnen wollen, dann müssen sie immer ein Auge drauf haben, dass sie auch wirklich arbeitsmarktfähig bleiben.
Du hast noch einen zweiten Punkt eingeworfen vorher mit der Kompensation für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für mich. Was ist unter Kompensationsverstand? Warum oder was wäre das Potenzial in dem Bereich?
Ja, Kompensation greift das auf, was man in der ersten Säule heute ja schon macht. Dass man sagt, für die Zeit, die Frauen oder auch Männer in Familienarbeit investieren, also in Kindererziehung oder in die Pflege Angehöriger, gibt es entsprechende, mir fällt der Begriff gerade nicht ein, aber ich glaube Erziehungsgutschriften oder irgendwie in der Art heißt. Und es gibt Vertreter, die sich wünschen, dass man das ausdehnt auf die zweite Säule und auch dort schafft mit, im Deutschen sind es Rentenpunkte, hier wären es entsprechende Gutschriften. Wie man das konkret lösen würde, weiß ich nicht, weil für mich persönlich geht es sehr an den einen Grundgedanken der zweiten Säule, der ja heißt, aus Lohn entsteht Altersvorsorge. Das heißt, das wirft die Grundfesten der beruflichen Vorsorge relativ über den Haufen.
Und das würdest du nicht?
Ich wäre eher bei der Partizipation, weil ich glaube, dass es uns als Gesellschaft insgesamt sehr viel mehr bringt.
Aber das wäre auch, oder quasi alle vier Punkte, die du angesprochen hast, oder die Partizipation zu fördern, das wären eigentlich Massnahmen, die außerhalb der Altersvorsorge stattfinden, sondern genau. Auf der gesellschaftspolitischen oder wirtschaftspolitischen Dimension dann stattfindet.
Bevor wir auf die Reform hineingehen, werfen wir doch mal das Netz aus und sagen jetzt, Svenja, was können wir denn innerhalb von der beruflichen Vorsorge machen?
Ja, wir haben in der beruflichen Vorsorge zu unserem Freud und Leid relativ wenig direkte Diskriminierung, aber wir haben sehr viel indirekte Diskriminierung. Die direkte Diskriminierung, die wir haben, bezieht sich vor allem einfach auf Teilzeiter. Das ist auch erstmal geschlechtsneutral, aber in der Konsequenz letztlich sind das doch wieder meistens Frauen. Und da haben wir tatsächlich eine Ausgangslage, die nicht optimal ist. Da fahren Teilzeiter oft einfach sehr viel schlechter als Personen in Vollzeitpensum. Das rührt daher, dass es ursprünglich ja gedacht war für genau dieses Vollzeitpensum-Modell. Der Mann geht schaffen, in Vollzeit bringt einen Lohn nach Hause, die Frau ist zu Hause bei den Kindern. Jetzt, wenn das immer mehr verfließt, was ja die gesellschaftliche Entwicklung ist, sowohl Männer als auch Frauen arbeiten ja heute vermehrt in Teilzeit, dann ist die berufliche Vorsorge, so wie wir sie heute haben, darauf erstmal nicht ausgelegt. Da müssten wir ergänzend anfangen, tätig zu werden. Und da gibt es Ansätze. Also es gab in der Vergangenheit schon mal den parlamentarischen Vorstoß, dass man gesagt hat, man versucht zu schaffen eine Versicherungspflicht für Teilzeiter. Die gibt es heute so in der Form erstmal nicht unbedingt. Auch die Voraussetzungen für Mehrfachbeschäftigte, dass da eine Versicherungspflicht entsteht. Es gibt auch Modelle, um zu überlegen, wie man die Handhabe für die Versicherung von Mehrfachbeschäftigten erleichtern könnte. Das scheitert heute ja vor allem an einfach operativen Gründen, wenn jemand bei mehreren Versicherten, bei mehreren Arbeitgebern versichert ist. Wie kriegt man das denn unter einen Hut? Mit der zunehmenden Digitalisierung hätten wir da inzwischen erste Möglichkeiten. Da könnte man also dran gehen. Was auch immer wieder auftaucht, ist die Idee vom Vorsorgesplitting in verschiedenen Ausprägungen, entweder mit der Geburt des ersten Kindes oder auch von Anfang an. Sobald sich ein Paar findet, zusammentut und das meldet. Und das zum Beispiel würde uns bei Konkubinatspaaren, die sich heute ja auch nur sehr schwer und sehr begrenzt gegenseitig absichern können, würde uns bei den Konkubinatspaaren zum Beispiel helfen.
Hilf noch kurz nach, Vorsorgesplitting, was würde das konkret bedeuten?
Vorsorgesplitting würde bedeuten, nehmen wir das Beispiel ab dem Moment der Geburt, dass das Einkommen, was generiert wird, nehmen wir an, der Mann schafft weiter, die Frau bleibt zu Hause, wird geteilt. Heute passiert das ja nicht, in der beruflichen Vorsorge zumindest, aber dann würden wie so zwei Konten entstehen. Der eine Teil gehört dem Mann, der andere Teil gehört der Frau, obwohl sie in dem Moment nicht berufstätig, also nicht erwerbstätig ist im eigentlichen Sinne. Und wenn sie dann aus der Babypause wiederkommt, dann hätte sie für die Zeit trotzdem Einkommen für die berufliche Vorsorge generiert, beziehungsweise Guthaben generiert, und dadurch nicht quasi ein Totalausfall. Das kann man auch dann machen, wenn eben beispielsweise sich ein Paar findet und die sagen, doch, ich möchte, dass du über mich abgesichert bist, denn sparen die wechselseitig, wenn beide berufstätig sind, die Frau die Hälfte ihres Lohns für den Mann und umgekehrt.
Bevor wir auf die Reform vom Parlament eingehen, du hast mal in einem Artikel geschrieben oder beschrieben, wie das Parlament ausgesehen hat, wo das BVG gebaut worden ist. Kannst du das mir genau so eine Hörerin zugänglich machen?
Ja, ich habe das mal recherchiert. Man hat das BVG ja im 85 letztlich eingeführt. Daran gearbeitet hat man ab 1974. In den Jahren war das Parlament, anders als natürlich heute, nicht zusammengesetzt aus lauter jungen, frischen Menschen diverser Herkunft und Hintergründe, sondern das waren in der Mehrheit ältere Männer. Und wenn man sich anguckt, wann sind die jeweils geboren, dann ist das in den Jahren zwischen 1905 und 1928, 25 irgendwie so. Das heißt also auch tatsächlich sehr weit weg von unserer heutigen Lebenswelt. Man bringt ja immer sein eigenes Gedankengut, sein eigenes Umfeld, sein eigenes Erleben mit. Und wenn wir uns überlegen, dass die berufliche Vorsorge, wie wir sie heute haben und wie wir sie heute leben, geprägt, erdacht und ausgestaltet wurde von fast ausschließlich Männern, die geboren sind zwischen 1905 und 1928, dann glaube ich, sagt das schon sehr viel.
Dann reden wir doch mal über die Reform. Wir würden so vorgehen, dass wir quasi ein paar Massnahmen daraus rausnehmen und dich bewerten, ob du die gut oder schlecht findest. Eine von den Massnahmen ist, dass der Koordinationsabzug soll halbiert werden auf neu 12.443 Franken. Das heisst, vom Lohn werden nur noch 12.443 Franken abgezogen und der Rest ist dann eigentlich quasi in der zweiten Säule versichert und auf das wird dann der Lohnabteil und Abzug berechnet. Weil also weniger abgezogen wird, wird mehr Kapital angespart und daraus werden auch tiefere Löhne versichert. Ist das gut oder schlecht?
Beides.
Warum?
Du hast genau mit dem angefangen, wo ich so ein bisschen ambivalent bin. Der Koordinationsabzug ist ja das Instrument, das bestimmt, wenn ich mal drin bin in der zweiten Säule, wie viel von meinem Lohn wird denn dann versichert. Und da ist natürlich, je mehr vom Lohn versichert wird, umso mehr kann gespart werden, umso mehr trägt auch der Arbeitgeber mit bei. Das ist per se erstmal gut. Ich höre an der Stelle dann immer, das wollen die ja gar nicht. Und erinnere dann gern dran, dass die zweite Säule diejenigen des Zwangssparens ist, unabhängig davon, was man jetzt als Grundlohn quasi hat. Und dass der Arbeitgeber das, was man spart, ja immer noch verdoppelt. Da denken viele nicht dran. Also wer keine Gelegenheit hat, da zu sparen, der verzichtet eigentlich auf ein Recht imposanten Lohnanteil. Jetzt, was mich da so ein bisschen ambivalent macht, ist die Tatsache, dass der Koordinationsabzug ja eigentlich aus dem Risikoteil kommt. Also die zweite Säule ist ja nicht nur Sparen fürs Alter, sondern sie ist ja auch Versicherung, Risiko, Invalidität. Und der Koordinationsabzug ist eigentlich ein Abzug dafür, dass ein gewisser Teil vom Lohn ja schon in der AHV-Ausgleichskasse versichert ist. Und wir haben die Idee, dass kein Fehlanreiz dadurch entstehen soll oder keine stoßenden Situationen dadurch entstehen sollen, dass bei Invalidität eine Person nachher mehr Zuwendung bekommt, als sie früher selbst Lohn generiert hat. Das heißt, wenn verschiedene Sozialversicherungen leisten, also die AHV-Ausgleichskasse, vielleicht noch die Unfallversicherung, und das übersteigt nach ein gewisses Niveau vom ursprünglichen Lohn, dann wird gekürzt. Und gekürzt wird immer in der zweiten Säule. Jetzt ist es aber gleichzeitig so, dass die versicherte Person ja Risikoprämien zahlt auf dem versicherten Lohn. Das heißt, wenn wir den Koordinationsabzug da jetzt wegnehmen, dann zahlt sie Risikoprämien für eine Leistung, die sie vermutlich gar nie wird in Anspruch nehmen können. Das ist per se erstmal nicht so glücklich und deswegen lösen viele Pensionskassen das so, dass sie zwischen Risiko- und Sparlohn unterscheiden. Auf dem Risikolohn machen sie einen Koordinationsabzug, das ist der, der nachher auch als Bemessungsgrundlage für Invaliditätsleistungen dient. Und auf dem Sparlohn machen sie einen reduzierten oder gar keinen. Und da wäre ich denn, also wenn schon, würde ich ihn natürlich auf dem Sparlohn am besten einfach ganz weglassen.
Und das Parlament, wenn ich das richtig verstanden habe, lässt diese Möglichkeit den Pensionskassen nicht mehr. Sie mühen nachher.
Nein, das lässt sie schon nach wie vor.
Nicht total schlecht.
Nein, sage ich ja, ist gut. Beides.
Ist das etwas, was man theoretisch mit der Reform könnte für obligatorisch erklären, die Unterscheidung zwischen Risiko und Sparlohn?
Ich weiß nicht, ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, weil das Obligatorium ja zum einen sowieso schon nur einen relativ kleinen Teil ausmacht und ich den Eindruck habe, dass das sehr viele ohnehin schon machen, diese Unterscheidung. Und diejenigen, die das nicht machen, die machen das zumeist aus den Gründen, dass es einfach operativ, je nachdem, schwierig sein kann. Also könnte man vielleicht machen, würde aber, glaube ich, an der Stelle zu weit gehen. Da würde ich persönlich jetzt eher die Anbieter und die Branche in der Pflicht sehen, dass sie da auch darauf hinwirken, dass die Versicherung der Arbeitnehmer tatsächlich im Sinne auch der Arbeitnehmer erfolgt und dass man auf sowas mitschaut und mitachtet. Und wenn man das nicht lösen kann über eine Trennung von Risiko und Sparlohn, dann kann man es vielleicht ja auch darüber lösen, dass man die Risikoprämie entsprechend tiefer setzt.
Dann schauen wir mal, wie die mit dem werden umgehen, wenn die Reform tatsächlich auch ins Ziel gelangt. Das werden wir ja auch noch sehen. Ist okay?
Ja, tipptopp.
Senkung von der Eintrittsschwelle. Ein weiterer Reformpunkt. Schon ab einem Jahreslohn von 2548 Franken pro Arbeitgeber sind Arbeitnehmende neu obligatorisch versichert. Im Moment liegt die Schwelle noch bei 21.510 Franken. Ist das gut? Ist das schlecht?
Bei der Eintrittsschwelle geht es ja tatsächlich um die Hürde, die ich nehmen muss mit meinem Lohn, um überhaupt Zugang zu haben zur zweiten Säule. Das heißt, je tiefer die ist, umso tiefer kann auch mein Lohn sein und ich komme trotzdem noch in die zweite Säule. In die zweite Säule kommen, finde ich per se was sehr, sehr Wichtiges, habe ich vorhin auch schon gesagt. Insofern finde ich es sehr gut, wenn man die senkt. Dann haben auch Menschen mit tieferen Löhnen, das heißt mehr Menschen erstmal, nicht die Lohnsumme wie beim Koordinationsabzug, sondern mehr Menschen Zugang zur zweiten Säule. Das sind dann in dem Fall öfter Teilzeiter, es sind öfter Menschen aus Tieflohnbranchen und es sind vor allem auch sehr viel mehr jüngere Menschen. Und aus Gender-Perspektive heißt das, dass die Jungen Gelegenheit haben, vor einer Eltern- oder Babypause schon mal anzusparen und dann einen Zinseszinseffekt zu haben über die Zeit ihres Lebens auf das, was sie ansparen konnten, im Vorfeld zur Elternpause. Ich persönlich wäre ja der Meinung, ich würde die gerne ganz weglassen oder zumindest anpassen an den Beschäftigungsgrad. Die Eintrittsschwelle wird ja gern mit zwei Argumenten begründet und zwar zum einen damit, dass je mehr Personen bzw. Löhne versichert sind in der zweiten Säule, desto teurer wird das für den Arbeitgeber. Und mit dem zweiten Argument, dass Verwaltungsaufwand und Verwaltungskosten in einem vernünftigen Verhältnis stehen sollen zum Lohn, zum versicherten Lohn. Und gerade beim letzten Punkt, glaube ich, mit der Digitalisierung, die wir sehen in der Branche und auch mit dem entsprechenden Kostendruck, wird das spätestens mittelfristig und darf das auch kein Argument mehr sein.
Die Reform hat auch ein Eintrittsalter von 25 Jahren auf 20 Jahre aber senken. Das heisst, ich würde auch jetzt schon anfangen, BVG zahlen und nicht erst in ein paar Jahren. Ist das gut oder schlecht, wenn man das Eintrittsalter absenkt auf 20?
Das ist überfällig. Wir betreiben ja Umverteilung von den Jungen zu den Alten. Das heißt, die Renditen, die wir erwirtschaften in der zweiten Säule, werden zu einem guten Teil nicht den Jungen gut geschrieben, sondern überproportional den Älteren. Und damit es den Jungen später selber mal noch reicht fürs Alter, finde ich sehr wichtig, dass sie die Gelegenheit haben, auch wirklich früh zu sparen und den Zinseszinseffekt mitzunehmen. Aus Gender-Perspektive ist das natürlich wieder doppelt positiv, wenn man bedenkt, dass da irgendwann vielleicht noch eine Elternpause kommt. Was ich noch besser fände als Alter 20, wäre einfach keine Altersgrenze, Alter 18 oder eben ab dem Moment, wo man arbeitet und Lohn generiert, kann man auch sparen.
Der Umwandlungssatz, eine der grossen Brücken in dieser aktuellen Revision. Im BVG-Obligatorium ist der aktuell bei 6,8% und das soll gesenkt werden auf 6%. Das heisst, am Ende von meinem Arbeitsleben wird dann das gesamte angesparte Kapital nicht mehr mit 6,8%, sondern nur noch mit 6% als Rente ausgezahlt. Ist das gut oder ist das schlecht? Aus Gender-Perspektive vielleicht auch generell und dann ein bisschen fokussierter.
Da unterliege ich der Deformation professionelle. Der Umwandlungssatz ist zu hoch und der muss dringend runter. Was mich an dem Umwandlungssatz mehr irritiert, sage ich jetzt mal, ist, dass wir auch dort ja eine Verzerrung durch die Familiensituation haben. Also bei der Festlegung des Umwandlungssatzes wird ja mit berücksichtigt, dass wenn ein Mann in Rente geht, der mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Partnerin hat, die ein paar Jahre jünger ist, die ihn also überleben wird und die dann nachher eine Witwenrente bekommt. Also wieder diese sogenannten Anwartschaften. Und das spielt rein in den Umwandlungssatz.
Hat das nicht auch noch einen Zusammenhang mit der Höhe vom Einkommen? Gehört ihr, dass gerade tiefere Löhne häufig im BVG-Obligatorium versichert sind? Mhm. Höhere Einkommen sind im BVG-Überobligatorium auch versichert. Das heisst, für die höheren Einkommen spielt die Senkung gar nicht so eine Rolle. Für die tieferen Einkommen schlägt sie dann eigentlich direkt durch, von 6,8 auf 6%. Und tiefere Einkommen häufig Teilzeiter, vielleicht vermehrt auch Frauen. Wie ja. siehst du das?
Eben die Formation professionell, auch die leben ja länger und haben im Laufe ihres Lebens weniger gespart. Also ich glaube, da hängen wir einfach fest oder sind gefangen darin, dass unser Umwandlungssatz politisch determiniert wird und nicht von den Parametern, die ihn eigentlich bestimmen. Und das ist das Finanzumfeld und das ist die Lebenserwartung.
Im Grundsatz gilt ja, dass je älter man wird, desto höhere Beiträge werden von Arbeitgebern, aber auch von Arbeitnehmern in die zweite Säule einzahlt. Aktuell gibt es 4 Alterskategorien. Neu soll es nur noch 2 geben. 20- bis 44-jährige Arbeitnehmer die sollen 9% für ihren Lohn in die zweite Säule einzahlen. 45-Jährige bis zur Pensionierung 14%. Also es gerechnet eine Abflachung von dieser Progression aufs Alter raus. Ist das gut oder schlecht?
Es ist ja gedacht, um die Attraktivität älterer Menschen am Arbeitsmarkt zu erhöhen, indem man ihnen so den Gräuel der hohen Lohnkosten nimmt. Das ist aus Genderperspektive insofern vermutlich hilfreich, sicher hilfreich, dass es beim Wiedereinstieg nach einer Elternpause helfen könnte. Ich sage könnte deswegen, weil ich glaube, dass die Gründe eher im Kopf als im Geldbeutel der Arbeitgeber angesiedelt sind, warum das zum Teil schwierig ist. Aber per se ist es eine Möglichkeit, um da zu unterstützen und zu helfen.
Jetzt haben wir eigentlich so ein bisschen die einzelnen Punkte rausgenommen, die wir wichtig gefunden haben, aber es hat natürlich noch viele andere Punkte. Wenn du das Parlament am Parlament zuschaust, wie die jetzt im Moment arbeiten, an dieser BVG-Revision, gib uns doch mal eine Einschätzung. Was begrüßest du, was ärgert dich in der parlamentarischen Arbeit? Wie beurteilst du das?
Alter 65, Rentenalter Frauen, hast du gar nicht gefragt.
Das habe ich jetzt in der AHV-Revision. Ist das im BVG, wird das auch noch diskutiert?
Naja, was fürs für die AHV gilt nachher auch.
Also du darfst.
Ja, so war es nicht gedacht.
Also nein,
also ich weiß nicht, ob ich vielleicht nicht einfach die Büchse von der Pandora quasi aufmache mit dieser Diskussion. Aber wenn du etwas willst, wo du dazu willst, loswerden, dann unbedingt.
Ich finde auch, was haltest du vor Rentenalter 65?
Also ich glaube, unbestritten ist, dass wir mit dem Rentenalter hoch müssen. Das, glaube ich, ist keine Diskussion. Und zwar sowohl für Männer als auch für Frauen. Es wird denn oft diskutiert, dass das ja eine gute Idee ist, weil die Lebenserwartung von Frauen ja eh so viel höher ist als die von Männern. Jetzt kennen wir aber Studien und wissen, dass der Unterschied eigentlich tatsächlich nur 1 bis 2 Jahre sind. Der Rest, also biologisch begründet, der Rest liegt im Lebenswandel, im Lebensstil. Es wird dann auch argumentiert, dass es ja nicht sein kann, dass Frauen an so vielen Stellen strukturell benachteiligt sind. Und dann möchte man ihnen da eins der wenigen Privilegien gewissermaßen wegnehmen. Das ist sicher ein Argument, aber eins, was in der Diskussion natürlich nicht hilfreich und nicht zielführend ist. Der Bundesrat hatte ursprünglich mal begründet diese Differenz im Rentenalter damit, dass es ein Ausgleich sein soll für die Doppelbelastung, die die Frau hat durch ihre Rolle im Erwerbsleben und aber auch zu Hause und dass es vor allem ausgleichen soll physiologische Nachteile und das frühere Nachlassen der körperlichen Fitness und Körperkraft. An den Gründen hat sich eigentlich ja nichts geändert. Insofern bin ich mal gespannt, wie man das tatsächlich begründen möchte, dass man es jetzt angleicht. Was ich sehe ist, dass wir tatsächlich eine Ungleichbehandlung haben dessen, was im 65. Altersjahr an Guthaben generiert wird. Wenn ein Mann im 65. Lebensjahr Guthaben generiert, dann ist das obligatorisch, weil er ist ja eben noch nicht im Rentenalter. Wenn eine Frau da Guthaben generiert, dann ist es überobligatorisch. Und je nach Kasse wird das dann mit unterschiedlichen Umwandlungssätzen verrentet, gegebenenfalls zum Nachteil der Frau. Da hätten wir also Handlungsbedarf, wenn wir sehen würden, dass Frauen vermehrt in den Rentenaufschub gehen. Das sehen wir aber nicht, sondern im Gegenteil haben gerade Paare, die eigentlich ja sehr schöne und verständliche Tendenz, dass sie zusammen in Rente gehen. In der Regel ist die Frau deutlich jünger als der Mann. Das heißt, die Frau geht eigentlich vorzeitig in Pension, heute schon, mit den entsprechenden Renteneinbußen, die das hat. Das heißt, wenn wir wollen würden, dass die Frau länger im Erwerbsleben bleibt und länger einzahlt in die AHV, dann müssten wir eigentlich das Rentenalter für die Männer hochsetzen. Wenn wir jetzt das Rentenalter für die Frauen gleichsetzen, dann besteht die Gefahr, dass es eigentlich kontraproduktiv sein könnte, indem dann die Renteneinbuße noch größer wird. Ich bin gespannt, was wir da am Ende tatsächlich aus den Zahlen, Daten und Fakten sehen würden, falls die Veränderung kommen sollte.
Ein ganz interessanter Blick mit dem Unterschied vom Alter in der Paarbeziehung. Ich weiß jetzt aber immer noch nicht genau, was du eigentlich findest zu der Erhöhung vom Rentenalter?
Ich auch nicht. Ich finde es unglaublich schwierig, weil ich sehe und verstehe und kann nachvollziehen alle Argumente, die es dazu gibt. Und tatsächlich, wenn ich heute mein Kreuzchen machen müsste, ich wüsste nicht, ob ich ja oder nein sagen würde.
Okay.
Ich finde es echt schwierig.
Und nochmal zurück, die Frage nehme ich gleich noch wunder. Jetzt die BVG-Revision, unabhängig vom Rentenalter. Welchen Punkt haben wir nicht angesprochen, der dir auch noch wichtig könnte sein in dieser Revision? Oder wo du das Gefühl hast, das geht einfach in die falsche Richtung? Oder das ist sogar ein Punkt, den ich begrüße. Ich habe das Gefühl, das Parlament bewegt sich da in die richtige Richtung. Oder nein, das geht wirklich kolossal in die falsche Richtung. Kannst du mir noch eine Einschätzung geben über die Arbeit vom Parlament?
Also falsche Richtung sehe ich jetzt so nicht. Mir geht es nur je nach dem in eigentlich fast allen Punkten noch lange nicht weit genug. Was ich aber schön finde, ist, dass die Branche selbst da ja zum großen Teil deutlich weiter ist als das Parlament und dass das Parlament sich ja nur in Anführungszeichen beim obligatorischen Anteil austobt und der Großteil von uns aber weit überobligatorisch versichert ist. Insofern finde ich es schön, dass da in der Branche schon viel vorhanden ist und viel passiert. Ich würde mir da einfach noch wünschen, dass die Verantwortung der Anbieter noch bewusster wahrgenommen wird.
Aber wenn man jetzt quasi so einen Abgleich macht, du hast am Anfang skizziert, was in deinen Augen Ideen wären, vor allem auch aus Gender-Perspektive, um wirklich Verbesserungen in der beruflichen Vorsorge zu erwirken, mit Versicherungspflicht für Teilzeitbeschäftigte oder für Mehrfachbeschäftigte. Wenn man jetzt so vergleicht, was du eben skizziert hast und dass es jetzt die Reform tatsächlich bringt.
Es ist ein Schrittli.
Ein kleines Schrittli.
Ja, weil wir ja, also eben, wir ermöglichen ja, dass ein größerer Anteil der Lohnsumme versichert wird über den kleineren Koordinationsabzug. Wir ermöglichen, dass mehr Menschen überhaupt versichert werden, indem wir die Eintrittsschwelle senken. Wir ermöglichen, dass Menschen früher anfangen zu sparen, indem wir das Eintrittsalter senken. Das ist alles schon mal soweit gut und die richtige Richtung. Man könnte überall noch weitergehen. Und was Pensionskassen machen, ist ja zumindest das Angebot für die Arbeitgeber, in all den Punkten auch noch weiterzugehen. Das ist ihnen ja jeweils frei. Und da ist es auch mit an den Arbeitgebern und an den Anbietern, dass sie zusehen, dass das Angebot dann auch entsprechend genutzt wird.
Ein kleines Schrittli, aber in die richtige Richtung. Immerhin, das tröstet, oder? Ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss von dem Interview. Nehmen wir mal an, das Paket ist etwa so verabschiedet im Parlament. Und du, liebe Svenja, hast dort das alleinige Sagen im Parlament nach der Revision. Welche zwei zusätzlichen Massnahmen würdest du denn sofort einführen und umsetzen?
Ich würde dafür sorgen, dass wir nichts mehr zu sagen haben.
Was heißt wir? Wer wir?
Wir als Parlament.
Ah.
So absurd das klingt, aber ich finde, es wäre an der Zeit für eine Entpolitisierung, dass der Umwandlungssatz und der Mindestzins durch die Politik festgelegt werden, finde ich sehr befremdlich. Okay. Und was ich außerdem einführen würde, wäre eine Gesamtarbeitszeit von 32 Stunden. In dem Ausmaß, in dem Männer weniger arbeiten, werden nämlich Frauen mehr arbeiten können. 32 Stunden schafft man auch in einer 4-Tage-Woche. Das heißt, für ein Paar mit Kindern bleiben nur 3 Tage, die man noch irgendwie fremdbetreut kriegen muss. Das erleichtert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es erhöht die Partizipation von Frauen im Arbeitsleben. Es nimmt der Teilzeit zu ihren Gruselstellenwert, der ja heute oft dazu führt, dass Männer das nicht machen, weil es ist ja nur Teilzeit. Es hat ein sehr, sehr schlechtes Ansehen. Und es führt in der Konsequenz dazu, dass auch der Gender Pension Gap, der ja eigentlich eher so ein Parent Pension Gap ist, dass der kleiner wird.
Ganz herzlichen Dank, Svenja.
Ich danke euch. Vielen Dank.
Noch ein kurzer Hinweis zu unseren abschließenden Gedanken. Wir nehmen die ein paar Tage nach der Aufnahme vom Gespräch auf. Der Hannes hat Corona bekommen und ist darum in Isolation. Darum tönt es auf der Aufnahme wahrscheinlich ein bisschen anders als der Gesprächsteil. Hannes, was geht denn dir jetzt nach dem Gespräch durch den Kopf?
Ja, ich bin natürlich beeindruckt vom Fachwissen und von den neuen spannenden Vorschlägen von Svenja Schmidt. Das ist eindrücklich, wie tief dass sie die ganze Materie kennt. Mir ist ein Satz durch den Kopf gegangen. Es gibt doch den Spruch, der heisst, man schlägt den Sack und meint den Esel. Und wenn ich das Ganze aufs BVG übertrage, dann ist der Sack eigentlich das BVG und der Esel sind wahrscheinlich dann die gesellschaftlichen Entwicklungen. Svenja Schmidt hat das eindrücklich aufgezeigt, dass natürlich aus Lohnrenten entsteht. Das ist der Grundsatz vom BVG. Und wenn wir natürlich Lohnunterschied in der Gesellschaft haben zwischen Männern und Frauen, dann werden die im BVG natürlich so weitergeführt und entsprechend auch verstärkt. weil das BVG natürlich davon ausgeht, dass der höhere Lohn höhere Rente generiert und der tiefere Lohn eine tiefere Rente. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, wo ich doch nicht ganz einverstanden war mit Svenja Schmidt. Sie hat stark plädiert für Partizipation zu erhöhen. Da bin ich nicht grundsätzlich dagegen, finde ich schon okay. Aber wenn wir das einfach so machen und Partizipation erhöhen, dann werden wir im BVG nicht können dagegen haben, was die gesellschaftlichen Entwicklungen sind und die Lohnunterschiede. Darum bin ich schon auch mit Sympathisant von Kompensation. Das heisst, wenn wir mehr Solidarität in der zweiten Säule wollen, dann müssen wir auch über Kompensation dort eingreifen. Linus, was hast denn du für einen Eindruck von dem Gespräch bekommen? Oder was haltest du von dem?
Ja, ich glaube, ich bin sehr, sehr ähnlich wie du, sehr beeindruckt von dem Fachwissen, von ihren Vorschlägen und habe es sehr spannend gefunden, dass sie sich nicht sicher ist, Rentenalter 64, 65 und dort die Überlegung dazu, dass man quasi das Rentenalter für Männer müsste erhöhen. Das ist mir dann fast ein bisschen zu pragmatisch, aber zum auf den Punkt von Partizipation und Kompensation eingehen, ich sehe das mit der Kompensation eher nicht so, weil ich hat das Gefühl, ja, wenn man jetzt die Kompensation macht oder so kompensatorische Massnahmen einführt, dass man dann quasi das Problem nicht an den Wurzeln packt, sondern ein bisschen die Auswirkungen und nicht oder Symptombekämpfung macht quasi. Partizipation ist im Grundsatz etwas, wo man unbedingt anstreben soll. Das werden ja sehr gut ausgeführt, aus welchen Gründen, aber einfach was wirtschaftlich notwendig ist und dort extrem viel wirtschaftliches Potenzial verloren geht. Und weil ich finde, es ist auch etwas inhärent Richtiges. Ich glaube, Kompensation muss man aufpassen, dass man einfach nicht neue Strukturen schafft, die wieder abgeschafft werden müssen, langfristig. Und ich glaube, vor allem jetzt ist sich auch so gesellschaftspolitisch viel am Bewegen. Und die Partizipation ist eine grosse Herausforderung. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass die Gesellschaft das schafft, dass man da so eine grundlegende Veränderung in der Struktur von Familien und von Arbeitsmarkt und von der Workforce schafft. Und damit auch nachher auch die Probleme in der zweiten Säule längerfristig kann lösen kann.
Danke vielmals für deine Gedanken, Linus. Das war es mit der 7. Folge von Breakdown mit der Dr. Svenja Schmidt zum Thema «Die Frauen in der zweiten Säule». Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Breakdown, der Polit-Podcast mit dem Hannes und dem Linus. Produziert im Auftrag vom Luzerner Forum für Sozialversicherungen und soziale Sicherheit.